Herzlich willkommen zur September-Ausgabe des rechtshistorischen Podcasts der Universität Trier. Die aktuelle Episode wird Heinrich Schönfelder behandeln. Der Schönfelder ist wohl jedem deutschen Juristen ein Begriff. Jedoch verstehen die meisten darunter jene dicke rote Gesetzessammlung, die sozusagen das Sinnbild des Juristen verkörpert. Begründet wurde sie von einem gewissen Dr. Heinrich Schönfelder, dessen Leben und Wirken in diesem Podcast näher beleuchtet werden soll. Heinrich Ernst Schönfelder wurde am 16. Juli 1902 in der Stadt Nossen in Sachsen geboren. Nach dem anfänglichen Besuch des Gymnasiums in Leipzig wechselte Schönfelder im Juni 1916 auf die sächsische Eliteschule St. Afra in Meißen, zu deren prominenten Schülern einst etwa Gotthold Ephraim Lessing zählte. Er erwies sich als sehr sprachbegabt, neben Griechisch, Latein und Hebräisch erlernte er die französische und die italienische Sprache. Die von ihm besuchte Fürstenschule St. Afra vertrat eine sehr konservative und national geprägte Weltanschauung. So wurde beispielsweise der Versailler Vertrag vom Rektor der Schule bei der Schuljahreseröffnung 1921 als Lüge und Ungerechtigkeit und als finsterste Stunde der deutschen Geschichte bezeichnet. Im März 1922 legte Heinrich Schönfelder als fünftbester von 17 Absolventen sein Abitur ab. Er entschied sich zum Studium der Rechte und begann dies zum Sommersemester 1922 an der Universität Tübingen, an der damals unter anderem Professor Karl Sartorius lehrte, der sich ebenfalls als Schöpfer einer nach ihm benannten Gesetzessammlung verewigt hat. Bald wurde Schönfelder von der Landsmannschaft Schottland abgeworben, einer farbentragenden und schlagenden Studentenverbindung, der er zeitlebens die Treue halten sollte. Die beiden fälligen Mensuren wurden geschlagen, stolz war er lebenslang auf die Wunde vom 14. Juni 1923, die mit 3 Stichen genäht werden musste. In der Verbindung engagierte er sich unter anderem als Archivar, vielleicht ein erstes Anzeichen für sein Interesse am Zusammenstellen von Sammlungen. Als im November 1923 im Zusammenhang mit dem Hitlerputsch und anderen staatsgefährdenden Ereignissen Zeitfreiwillige zur Wahrung der bestehenden Ordnung gesucht wurden, meldete sich Schönfelder und diente 2 Monate in einem Infanterieregiment der sogenannten Schwarzen Reichswehr. Die Bezeichnung Schwarze Reichswehr bezieht sich darauf, dass nach dem Versailler Vertrag die deutschen Truppen auf ein lediglich mit leichten Infanteriewaffen ausgerüstetes Berufsheer von 100.000 Mann limitiert waren und die zusätzliche Einberufung von Zeitfreiwilligen somit ein Verstoß gegen den Versailler Vertrag darstellte. Schönfelder reiste gerne. So lernte er 1924 auf einer Rundreise durch Italien, Florenz, den Apennin und Rom kennen. An Italien faszinierte ihn nicht nur das Land und die Sprache, die er gut beherrschte, sondern auch die Person Benito Mussolinis und der italienische Faschismus. Zum Sommersemester 1924 wechselte Heinrich Schönfelder zurück nach Sachsen und setzte sein Studium forciert an der Universität Leipzig fort. Nach dem Besuch des Repetitoriums legte er am 10. Juni 1925 sein Referendarexamen mit der Note befriedigend ab. Er trat sodann in den juristischen Vorbereitungsdienst in Sachsen ein. Besonders hervorzuhebende Stationen waren dabei die am Oberlandesgericht Dresden und beim Rechtsanwalt der königlich-italienischen Botschaft in Berlin. Seine besondere Neigung zu Italien ließ ihn sich vom Vorbereitungsdienst vorübergehend beurlauben und 1926 in Rom die Arbeit an einer Dissertation über die italienische Wahlrechtsreform von 1923 aufzunehmen. Dieses gestand der Partei mit den meisten Stimmen zusätzlich einen Mehrheitsbonus zu, was einen krassen Verstoß gegen den Grundsatz einer allgemeinen und gleichen Wahl bedeutete. Ideale dieser faschistischen Wahlrechtsreform waren Staatsautorität, Unterordnung des Einzelnen und nationale Geltung. Schönfelders Dissertation stellt eine Hommage an Mussolini dar und versteht die höchst fragwürdige Reform als Veredelung der Diktatur. Am 17. Januar 1927 wurde Heinrich Schönfelder cum laude zum Doctor Juris promoviert. Am 30. Januar 1930 legte er die große juristische Staatsprüfung mit Gut ab. Schon während seines juristischen Vorbereitungsdienstes widmete sich Schönfelder der rechtswissenschaftlichen Schriftstellerei. Bis Mai 1933 erstellte er 12 auf Frage-und-Antwort-Methode beruhende Schulungshefte zum BGB, zur ZPO, zur Reichsverfassung, zum HGB, zur Konkursordnung sowie zu StGB und StPO. Diese legte er 1929 ungerufen dem Beck Verlag in München vor, der die Hefte unter dem Serientitel »Prüfe dein Wissen« herausbrachte. Die Reihe war billig, unparteiisch, konsequent an die Rechtsprechung des Reichsgerichts ausgerichtet und beinhaltete aktuelle Bezüge und Probleme. Schnell wurde »Prüfe dein Wissen« ein großer Erfolg. Von Dezember 1930 bis Mai 1931 ließ sich Amtsgerichtsassessor Schönfelder beurlauben und widmete sich der Arbeit an einem weiteren Projekt, das er beim Beck Verlag angeregt hatte. Der bis heute fortbestehenden, schon in der ersten Auflage 1300 Seiten umfassenden Sammlung Deutsche Reichsgesetze. Die Leistung Schönfelders beschränkte sich dabei nicht nur auf das Aneinanderheften von Paragraphen. Er erfand vielmehr etliche Modalitäten, die dem heutigen Verwender eines Gesetzestextes geradezu selbstverständlich erscheinen. Als Beispiele seien hier das ausführliche Sachverzeichnis der Gesetzessammlung sowie die nichtamtlichen Paragraphenüberschriften, die noch heute an den sie einschließenden eckigen Klammern als solche kenntlich sind, erwähnt. Da sowohl Autor als auch Verlagshaus auf ständige Aktualität bedacht waren und aufgrund des politischen Umsturzes im Jahr 1933 etliche gesetzgeberische Änderungen durchgesetzt wurden, erschien die vierte Auflage 1935 erstmals als lose Blattsammlung. Heute ebenfalls eine Selbstverständlichkeit, 1935 jedoch ein absolutes Novum und dementsprechend ein riskanter Schritt für den Beck Verlag. Der sich schnell einstellende große Erfolg der neuen Form der Gesetzessammlung ließ Beck auch andere Zusammenstellungen wie den Sartorius als lose Blattsammlungen herausbringen. Am 1. April 1934 wurde Heinrich Schönfelder zum Amtsgerichtsrat ernannt und wurde zugleich stellvertretender Vorsitzender des Arbeitsgerichts Dresden. Trotz dieser lukrativen Position überstiegen die Einnahmen aus Schönfelders literarischer Tätigkeit sein Richtergehalt bei weitem, was ihm einen gehobenen Lebenswandel erlaubte. Diesen führte er ab 1933 nicht mehr alleine, sondern mit seiner Gattin Ellen zusammen, die einen Stiefsohn aus erster Ehe mit in die neue Beziehung brachte. Bald daraufhin wurden auch zwei leibliche Söhne Schönfelders, Heinrich Junior und Christian, geboren und komplettierten die junge Familie. Ab 1931 erfuhr Schönfelders Leben eine weitere interessante Wendung. Er trat der Mastersnahen-Tempelvereinigung Leipzig bei. Dabei handelte es sich um eine etwa 1900 in Amerika gegründete lebensreformerische Bewegung religiös-sektiererischer Art, die auf Zarathustras Lehren fußt. Ausgehend von einer arischen Weltanschauung wurde bei Mastersnahen vegetarische Ernährung, Atmungsschule und eine von einem charismatischen Führer verkündete Heilslehre propagiert. Zeitlebens ein überzeugter Vegetarier, fühlte sich Schönfelder zu dieser Gruppierung hingezogen, obwohl seine Familie gegen seinen Beitritt protestierte. Ein Grund für die Faszination, die Mastersnahen auf Schönfelder ausübte, mag in dem starken Gemeinschaftsgefühl der Mitglieder untereinander gelegen haben, welches dem ähnelt, was ihm schon zuvor in der Fürstenschule St. Afra und der Landsmannschaft Schottland begegnet war. Diese Mitgliedschaft erwies sich für Schönfelder kurz darauf als höchst problematisch. Als im Auftrag des Reichsjustizministers 1936 die Zugehörigkeit von Beamten zu Freimaurerlogen, anderen Logen und logenähnlichen Organisationen überprüft wurde, betraf dies auch Schönfelder, da Mastersnahen als logenähnliche Organisation angesehen wurde. Als Mitglied in einer solchen war jegliche Beförderung für ihn weiterhin ausgeschlossen. Schönfelders Versuch, seine Mitgliedschaft damit zu rechtfertigen, dass er sich ausschließlich für die ernährungswissenschaftliche Seite interessiert habe, scheiterte. Zugute kam ihm jedoch, dass er von Anfang an sich in die nationalsozialistischen Organisationen engagiert gezeigt hat. Im Rahmen der großen Eintrittswille 1933 war auch Schönfelder im April dieses Jahres der NSDAP beigetreten. Er war Mitglied im Bund Nationalsozialistischer Deutscher Juristen, Blockleiter der NSDAP und stellvertretender Ortsgruppenleiter. Im Gegensatz zu Schönfelders persönlicher Laufbahn überstand die Prüfe dein Wissen-Reihe den Umbruch des Nationalsozialismus nicht und wurde 1934 eingestellt. Die Sammlung deutscher Gesetze dagegen florierte weiter und wurde von Schönfelder bis zur 17. Auflage 1944 mitredigiert. Ab der ersten lose Blattausgabe hatte sich freilich der Inhalt der den veränderten Umständen angepasst. Nummer 1 war nunmehr das Parteiprogramm der NSDAP, die Nummern 2 bis 19 wurden mit NS-Verfassungsrecht belegt, bevor dann mit Nummer 20 das BGB folgte. Ab Januar 1940 diente Heinrich Schönfelder bei der Luftwaffe. Im Dezember stieg er zum Feldwebel auf, im September des Folgejahres wurde er Leutnant. Als Offizier war für ihn damit der Weg frei in die Laufbahn eines Kriegsgerichtsrats. Es muss jedoch an dieser Stelle betont werden, dass kein Jurist in diese Position gezwungen wurde, dass dies Schönfelders freiwillige Entscheidung war. Nachdem er ob seiner guten Italienischkenntnisse zunächst als Dolmetscher bei Italuft, der Flugsicherung und Gerichtsbarkeit der Luftwaffe in Italien, zum Einsatz kam, wurde er ab dem 26. April 1942 als Mitglied des Feldgerichts von Italuft in Rom für Wachvergehen und Alkoholexzesse deutscher Soldaten zuständig. Später oblagen ihm die Aburteilung fahnenflüchtiger italienischer Arbeitssoldaten und die Bekämpfung von Partisanengruppen. Im Februar 1944 war er für 2 Wochen stellvertretender Chefrichter der Luftflotte II in Italien. Die langen Aufenthalte im Ausland wirkten sich höchst negativ auf sein Familienleben auf. Seine Frau betrog ihn, er reichte die Scheidung ein, mit dem Sohn seiner Frau aus erster Ehe wollte er nichts mehr zu tun haben. In Italien machte Schönfelder sich 1944 an die Arbeit an einer weiteren Ergänzungslieferung für die Gesetzessammlung. Die 17. Auflage sollte die letzte werden, an der Heinrich Schönfelder persönlich mitwirkte. Auf einer Autofahrt in der toskanischen Provinz Massa Carrara, in der Gegend des kleinen Ortes Canossa, wurde sein Wagen von Partisanen beschossen. Seit dem 3. Juli 1944 gilt Heinrich Schönfelder als vermisst. Nach Kriegsende wurde schnell das Verfahren betrieben, Schönfelder für tot zu erklären. Durch Entscheidung des Amtsgerichts Dresden vom 7. November 1945, Aktenzeichen 78-2-154-45, wurde sein Tod bescheinigt. Als Zeitpunkt des Todes ist der 3. Juni 1944 zu unbekannter Stunde festgestellt. Nach Kriegsende und Schönfelders Tod wurde die Reihe Prüfe dein Wissen wiederbelebt und erweitert. Sie besteht immer noch fort. In Schönfelders Nachfolge sind namhafte Juristen wie Helmut Köhler, Klaus Roxin oder Altbundespräsident Roman Herzog getreten. Die Sammlung Deutsche Gesetze, der Schönfelder, wurde entnazifiziert und bekanntlich bis heute fortgesetzt. Unbewusst hat Schönfelder hierbei ein subtiles Memento an die Rechtsentwicklung zu Zeiten des Unrechtsstaates, wie Hans Wrobel es treffend bezeichnet, geschaffen. Die nationalsozialistischen Gesetze, die Nummern 2 bis 19 trugen, wurden ersatzlos gestrichen und die Lücke zwischen dem an erster Stelle neu eingefügten Grundgesetz und dem BGB auf Nummer 20 hielt dem Gesetzesanwender bis 2003 tagtäglich vor Augen, wie schnell aus Recht Unrecht werden kann. Seit 2003 hat das Grundgesetz seinen Platz an exponierter Stellung verloren und wurde im Ergänzungsband abgelegt. Bedenkt man die Bedeutung des Grundgesetzes für unsere Rechtsordnung im Generellen und die Aussage der Lücke zwischen Grundgesetz und bürgerlichem Gesetzbuch im Speziellen, so ist dies als bedenkliches Zeichen zu werten. Dieser Podcast fällt gegenüber den bisherigen aus dem Rahmen. Denn Heinrich Schönfelder war nicht unbedingt das, was man unter einem bedeutenden Juristen versteht. Er ist jedoch zweifelsohne ein bekannter Jurist, bekannt als Initiator und Herausgeber der nach ihm benannten Gesetzessammlung, die wohl jedem deutschen Juristen geläufig ist. Dies rechtfertigt seine Behandlung an dieser Stelle. Herzlichen Dank für das Abonnieren unseres Podcasts und bis zur Oktoberausgabe. Wir wünschen eine weiterhin angenehme vorlesungsfreie Zeit.